Klima und du.
Die Verantwortung für die globale Erwärmung wird seit Jahrzehnten zwischen Politik, Industrie und Konsumentinnen und Konsumenten hin und her geschoben.
Was können wir Einzelne wirklich zur Bewältigung der Klimakrise beitragen?
Gemeinsam mit Expertinnen und Experten suchen wir nach Auswegen und Lösungen. Die wöchentliche Informations- und Diskussionssendung der Freien Medien in Oberösterreich.
Die nachfolgende Sendung ist mit Unterstützung des Umwelt- und Klimaressorts des Landes Oberösterreich entstanden.
Ja, richtig. Und heute gibt es eine Sendung aus Kirchdorf an der Krems, dem südlichen Oberösterreich. Am Mikrofon ist Julian Ehrenreich für Radio B138 und ich begrüße alle Hörerinnen und Hörer im Land der freien Medien, in den freien Radios in Oberösterreich und auch beim freien Fernsehen Dorf TV. Ja, für unseren Beitrag für Klima und Du treffe ich mich mit den Experten des Nationalparks Christian Pichler-Scheder und Elmar Pröll. Beide sind sehr, sehr viel in der Natur unterwegs. Einer monitorisiert 800 Quellen im Nationalpark und weiß seit 30 Jahren alles über die Quellen im Nationalpark. Und der andere ist Zoologe, der sich mit allen Tieren beschäftigt, die kleiner als die Maus sind oder unter Wasser leben. Herzlich willkommen bei Radio B138.
Herzlichen Dank.
Hallo. Durch ein Podcast-Projekt beim Nationalpark Kalkalpen haben wir uns kennengelernt und ich war gleich Feuer und Flamme für euer kühles Thema. Elmar, vielleicht beginnen wir mit dir. 800 Quellen gibt es im Nationalpark, das ist unglaublich viel. Wie viel Wasser ist denn da eigentlich so unterwegs und warum ist das für unseren Wasserkreislauf so wichtig?
Die Menge kann ich überhaupt nicht abschätzen. Das ist einfach sehr viel, weil die Quellen ja einerseits in die Fließgewässer verrinnen, aber das meiste Wasser ja gar nicht bei den Quellen rauskommt, sondern überhaupt nur im Untergrund in das Grundwasser des umliegenden Systems rinnen, aus dem Nationalpark.
Und das Quellwasser kommt quasi immer mit der Temperatur des Gebirgsstocks raus?
Meistens. Die Temperatur unterliegt einer jahreszeitlichen Schwankung, weil am kältesten zum Beispiel natürlich bei der Schneeschmelze, am wärmsten im Hochwinter, weil wenn es minus 20 Grad hat, von der ganzen Oberfläche kein Wasser in das System eindringt und dann eigentlich diese wirklich schöne Durchschnittstemperatur des Bergstocks von der Temperatur prägt bei der Quelle.
Und es könnte eine Auswirkung des Klimawandels sein, dass quasi der Bergstock selbst wärmer wird und somit auch die Quellen, oder ist das etwas?
Das wird ganz sicher so sein, wird die Quelltemperatur, die durchschnittliche Quelltemperatur entspricht der durchschnittlichen Jahrestemperatur des Einzugsgebiets. Das ist ein direkter Zusammenhang, den man auch sehr schön über Messwerte belegen kann. Das heißt, wird die Luft wärmer, wird mit der Zeit der Bergstock wärmer und dadurch wird auch die Quelle wärmer. Also das ist ganz sicher so.
Was ich selbst ein bisschen in meiner Gegend beobachten kann, ist zum Beispiel der Schindelbach und der Rinnbach im Grünau im Almtal, die über die letzten 5 Jahre, kommt mir vor, immer wärmer werden. Das ist so eine subjektive Einschätzung.
Das ist auch so, das liegt aber jetzt nicht unbedingt an der Temperatur der Quelle, sondern an der Außentemperatur, an der Sonneneinstrahlung, die die Bäche einfach stärker erwärmen als früher. Früher war ein Tag mit 30 Grad eine Besonderheit in meiner Jugend. Das hat es vielleicht 3-4 Mal im Jahr gegeben, dass es über 30 gegangen ist. Inzwischen ist es ein ganz normaler Tag im Juli, August, dass wir 30 Grad erreichen, auch schon im Juni.
Christian, für den Zoologen, wie ist denn das zu bewerten, wenn jetzt die Bäche und Flüsse wärmer werden oder wärmer würden?
Also leider ist der Konjunktiv nicht angebracht, weil sie werden ja wärmer und das liegt, wie der Elmar schon gesagt hat, aber nicht daran, mit welcher Temperatur die aus dem Berg herauskommen, sondern ganz wesentlich an der Beschattung der Bäche und an der Fließgeschwindigkeit. Und wir haben gerade außerhalb von Naturschutzgebieten das große Problem, dass die Gewässer halt sehr stark genutzt worden sind, zum Beispiel, oder genutzt werden für Wasserkraftnutzung zum Beispiel. Da werden sie aufgestaut, fließen langsamer, haben durch das Aufstauen eine größere Breite. Meistens sind sie in den Oberläufen und Mittelläufen auch durchgehend reguliert, oft in Trapezprofilen, wo dann geschaut wird, dass man den Hochwasserabfluss irgendwie durchbringt, ohne dass jetzt die daneben liegenden Siedlungen irgendwie beeinträchtigt werden. Das heißt, es fehlen die Bäume, es fehlen die Sträucher, es fehlt die Beschattung. Die Sonne kann in diese Wasseroberfläche mehr oder weniger ungehindert hineinknallen und das Ganze heizt sich auf. Was erschwerend hinzukommt, sind die Versiegelflächen, zum Beispiel große Parkplätze bei Einkaufszentren oder Straßen oder was auch immer. Der Asphalt heizt sich in der Sonne auf, dann kommt ein Regenguss mit einem Gewitter und dann wird quasi das Wasser trifft auf den aufgeheizten Asphalt, erwärmt sie schlagartig und dieses warme Oberflächenwasser rinnt dann in die Gewässer hinein und heizt dann das Ganze nochmal zusätzlich auf. Was natürlich für die Gewässerorganismen ein Wahnsinn ist, weil die sind natürlich an die unbeeinträchtigten natürlichen Bedingungen in dem Gewässer angepasst, sprich an den Sauerstoffgehalt, der mit der steigenden Temperatur sinkt. Das heißt, alle meine sauerstoffangepassten Tierarten, seien das jetzt Insekten, seien das Fischarten, leiden unter der zunehmenden Temperatur, weil einfach der Sauerstoff im Wasser fehlt. Und außerdem wird durch die steigende Temperatur der Stoffwechsel angeregt. Das heißt, sie brauchen eigentlich mehr Sauerstoff, haben aber weniger zur Verfügung und damit kommt das System irgendwann einmal zum Kippen und gerade so extrem sauerstoffbedürftige Arten wie die Bachforelle haben damit ein großes Problem.
Man spricht ja auch von der Forellenregion quasi. Mhm. Und das heißt, es wird durch pH-Wert und Temperatur oder Fließgeschwindigkeit definiert.
pH-Wert nicht, aber Temperatur, Fließgeschwindigkeit und auch die Zusammensetzung des Bodensubstrats. Ja. Also in der Forellenregion habe ich hohe Fließgeschwindigkeit, niedrige Wassertemperatur, hohen Sauerstoffgehalt und grobkörniges Material am Boden, das heißt Schotter und groben Kies. Und das sind Bedingungen, mit denen nur wenige Fischarten zurechtkommen. Das ist eben hauptsächlich die Bachforelle, die Koppe und noch die Esche. Und je weiter im natürlichen Verlauf nach unten gehe, umso artenreicher wird die Fischartengemeinschaft, weil dann kommen zum Beispiel Barben und Nasen und andere
Karpfenfische dazu. Zum Beispiel im Kremstal dann plötzlich.
Genau.
Also
genau.
In der Krems sieht man es dann als Fischer, dass sich die Fische ändern
sozusagen. Genau, genau. Das passiert aber natürlicherweise. Nur wenn der Mensch eingreift und ein Gewässer künstlich aufwärmt, die Fließgeschwindigkeit künstlich herabsetzt und im Stau dann zum Beispiel auch kein Schotter und kein Kies mehr da ist, sondern nur mehr Sand und Schlamm, dann passt das natürlich für die dort lebenden Fischarten überhaupt nicht mehr, sondern es würde für andere Fischarten passen, die dort dann auch sukzessive nach oben einwandern, obwohl die dort eigentlich natürlicherweise gar nicht hingehören würden.
Liebe Hörerinnen und Hörer, ich werde euch mitnehmen auf eine Exkursion zu einem Bach, der noch relativ unbelassen ist vom menschlichen Eingriff, weil der auch nicht irgendwie jetzt extensiv befischt wird. Das ist natürlich auch etwas, was man schon sieht, wenn man viel fischen geht, dass halt auch Streckenabschnitte sozusagen die Bäume gerodet werden daneben, dass man schön zu hin kann und so. Würdest du als Zoologe sagen, wenn man so einen Bach hat, wäre es am besten, den auch wirklich gut bewachsen zu lassen? Oder?
Das ist ganz wichtig. Also wirklich eines der wichtigsten Dinge, ein beschattetes Gewässer heizt sich weniger schnell auf im Sommer. Das nutzt jetzt nicht nur dem Abschnitt selbst, sondern auch den Abschnitten weiter flussabwärts, weil natürlich das kühlere Wasser dann nach unten rinnt und auch unten weniger Temperaturbelastung herrscht.
In dem Bach, den wir besuchen, da wurden Forellen eingesetzt, die in der Alm, also auch in einem Seitenbach des Baches gezüchtet worden sind. Forellen, die hier auch hingehören. Es gibt ja relativ viele Arten von Forellen eigentlich, oder? Weltweit.
Ja, weltweit ja. In Österreich eine. Also nur die Bachforelle ist bei uns
tatsächlich heimisch. Und wo kommt dann die Regenbogenforelle eigentlich immer her?
Die kommt aus Nordamerika ursprünglich und ist schon im 19. Jahrhundert recht intensiv besetzt worden bei uns, weil sie schneller wächst, weil sie größer wird, weil sie ja, weniger Allüren hat, sage ich einmal, als die Bachforelle. Das heißt, sie kommt mit schlechteren Bedingungen besser zurecht. Und ja, die ist halt sehr konkurrenzstark und hat halt dazu geführt, dass in sehr vielen Gewässern die Bachforelle regelrecht von ihr verdrängt worden ist.
Also wenn ich selbst Bewirtschafter eines Baches bin, kann ich ja mal auch mich schlau machen, auch beim Nationalpark mal melden, um auch vielleicht zu wissen, welche Besatzfische besser geeignet wären.
Genau.
Vielleicht noch ganz kurz, es ist ein großes Projekt, man hört es nächstes Jahr auch im Podcast des Nationalparks. Kalkalpen, ihr habt mit den Forellen ein besonderes Projekt gemacht.
Ja, wir haben es geschafft, in einem österreichweit einzigartigen Projekt die in der Vergangenheit eingesetzten Regenbogenforellen und Bachsaiblinge, also zwei Arten aus Nordamerika, aus dem Gewässersystem nachhaltig draußen zu halten und wirklich wieder ein komplettes System, das mehrere Zehnerkilometer lang ist, nur für die heimischen Fischarten Bachforelle und Koppe bereitzustellen.
Und das heißt quasi auch für die Zukunft eine gewisse Absicherung des Genpools.
Es ist richtig, weil im Nationalpark in einigen ganz wenigen kleinen Oberläufen noch die wirklich ursprüngliche Donaustammforelle vorkommt, die nie mit irgendwelchem Zuchtmaterial meistens war es Dänemark, die meisten Bachforellenzuchten sind historisch eben in Dänemark angesiedelt gewesen. Das heißt, man hat Bachforellen nach Österreich gebracht, die eigentlich atlantikstämmig sind und einen großen Einfluss von der Meerforelle haben. Das heißt, genetisch komplett anders ausgestaltet sind als die heimische Bachforelle das war. Und da ist es eben über die vielen Jahrzehnte zu einer genetischen Durchmischung gekommen. Und in diesen kleinen Inselbeständen, wo nie besetzt worden ist und wo nie ein Besatzfisch hingekommen ist, weil die eben so klein und weit abgelegen und steil sind, da haben sie noch ganz wenige Restbestände unserer wirklichen urheimischen Bachforelle donaustämmig halten können.
Ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei euch und bei den vielen Menschen, die sich auch um Ökosysteme annehmen und um Artenvielfalt sich kümmern. Ich hoffe, dass viele, die das hören, auch Interesse zeigen am Thema und vielleicht auch selbst einmal etwas dazu beitragen können. Herzlichen Dank.
Gerne. Gerne. Danke für die Einladung.
Heute ist es schön, ja, heute ist ein guter Tag, alles ist im Fluss, ja, alles fließt im Fluss hinab, heute ist es schön, ja, heute ist ein guter Tag, alles ist im Fluss, ja, alles fließt im Fluss hinab. Ist komisch und wirkt ganz so, als ob er ohne dich auskommt. Das kann unmöglich sein. Die Welt, sie braucht dich insgeheim.
Doch was ich brauche, den Sturm vor der Stille. Ja, der Wind, der bläst mich tag. Obwohl grad gar nichts passiert.
Heute ist es schön. Ja, heute ist ein guter Tag. Alles ist im Fluss. Ja, alles fließt im Fluss hinab. Heute ist es schön. Ja, heute ist ein guter Tag. Alles ist im Fluss.
Sie, liebe Hörerin, lieber Hörer, folgen mir jetzt bitte nach Grünau im Almtal zu einer Exkursion.
In einem Fischlein hängt, da schoss sie vorbei, die launische Forelle vorüber wie ein Pfeil. Ich kann der Engel sprach und seine Füße.
Ja, also ich gehe jetzt durch den Bach selber und er ist schon kalt. Es ist ja alpines Bächlein, muss man sagen. Kommt direkt aus dem Bergstock quasi und hat somit ja die Temperatur aus dem Berg, ja, also wie es drin halt auch kalt ist. Ne?
Naja, also es gibt weiter hinten einen Wasserfall. Wir haben da auch so Verkarstungen drinnen, sprich so Steinstufen. Und das ist ja eigentlich der Part, der überhaupt nicht mehr befischt wird. Das sind so 2 bis 3 Kilometer, wo einfach nie gefischt wird und wo wir eben auch diese Jungfische eingesetzt haben, weil, wie man sieht, wenn man Steine umdreht, die Nahrung ist da. Und da herinnen haben sie einfach auch diesen Schutz von diesen tiefen Becken und einfach auch dieser Teil der Strecke trocknet nie aus. Und dadurch ist das jetzt quasi so eine geschützte Kinderstube.
Fischer mit der Rute wohl an dem Ufer stand und saß mit kaltem Blute, wie sich das Fischlein wand. So lang dem Wasser hell, so dacht ich nicht erbricht, so fängt er die Forelle mit seiner langen nicht. So fängt er die Forelle mit seiner langen nicht.
Ich bin der Kilian, ich komme aus der Grünau und bin 11 Jahre alt. Ich tue gern fischen in einem Bach in der Grünau. Das gehört nämlich mein Onkel und Jovi. Und der bringt mir gerade das Flingfischen bei. Mein Papa tut noch fischen, beim Opa weiß ich gerade nicht recht.
Aber in Opa habt ihr quasi auch das, oder euren Ahnen habt ihr quasi dieses Fischrecht zu verdanken.
Bitte Dank.
Wart dem Diebe die Zeit zu lang, er macht das Fächlein tückisch trübe, wie ich es gedacht. So zuckt er seine Rute, das Fischlein zappelt dran, und ich mit reinem Blute sah die Betrogene an, und ich mit reinem Blute sah die Betrogene an.
Also die Bachforelle, die wird 80 cm lang und bis zu 7 Kilo schwer. Man erkennt, dass einfach helle ist und ihre roten Punkte. Ihre Feinde sind Eisvögel, Störche, Fischotter und noch ganz viele andere.
Ja, und du als Fischer?
Ja, ich als Fischer auch noch.
Kilian, ich habe gehört, du hast schon öfters ein Petri Heil erlebt und große Forellen gefangen, auch in so kleinen Bächen, weil dort leben sie ja tatsächlich auch.
Ja, mein größte war, glaube ich, ein 35er Bachforellen.
Gratuliere, da bin ich jetzt ehrlich gesagt neidisch, wie ist denn der weiter ergangen?
Ja, ich habe schon ein paar gefangen, aber der Jovi hat gesagt, die müssen wir wieder zurück da.
Bist du da gegangen?
Ja, ein wenig geärgert, aber hab's auch ein wenig verstanden.
Warum ist das gut?
Für die kleinen Fischerl, dass die halt auch wieder, dass die halt wieder Kinder kriegt, Fischerl kriegt und dass sie die auch vermehren.
Das ist quasi der erste Kumpen und es sind Kaskaden, Steinkaskaden quasi. Und das sind so kleine wasserfallartige Tümpel, die halt sehr viel Schutz bieten und die auch Entschleunigung bieten, wenn jetzt mehr Wasser kommt oder Hochwasser kommt. Sind das eigentlich genau diese Tümpel, die einen Fluss dann verlangsamen, die, wo er seinen natürlichen Platz hat, wo er sich bewegen kann. Und im selben Moment bietet er aber auch die ganzen kleinen Fische den Schutz, dass sie sich irgendwo unten einstellen können. Und die ganzen Sachen sind sehr gut beschattet da herinnen, was einfach gewährleistet, dass die Wassertemperatur gleich bleibt und das macht einfach dadurch diese Strecken auch zur guten Brutstätte und vor allem zu einer Brutstätte, wo dann eigentlich jeder was hat, weil wenn die Fische größer werden, suchen sie sich einen anderen Platz. Sprich, was ich da herinnen mache, wird sie früher oder später irgendwann auf den Fischbestand in der Alm auswirken oder im Grünauerbach. Und das ist irgendwie ein super Gedanke, also dass man nachhaltig einfach was prägen kann und irgendwo ein Fehler, wie jetzt die Regenbogenforellen, ein bisschen ausmerzen kann oder das Gleichgewicht zumindest beeinflussen kann.
Für unsere Hörerinnen und Hörer müssen wir natürlich schon dazu sagen, dass du da sozusagen in unserer ökonomischen Welt überhaupt keinen ökonomischen Vorteil hast davon. Du bewirtschaftest das zwar, aber das ist kein wirtschaftliches Produkt sozusagen.
Naja, grundsätzlich müsste man es bewirtschaften, dass man einen Nutzen hat davon, aber ich bin froh, dass ich das habe. Ich bin froh, dass ich da eher als Heger, Pfleger schauen, dass alles so bleibt, wie es ist, dass man schaut, dass eine natürliche Reproduktion möglich bleibt, weil das in vielen Gewässern gar nicht mehr möglich ist. Und es fischen eigentlich nur ein paar Freunde, die Fliegenfischen lernen wollen, meine Neffen. Und für das ist das da und das schafft da sehr viel Bezug. Und ich muss ja dann das, was ich da gerade mache, auch wem weitergeben. Und über die Faszination Fischen kann man das eigentlich gut machen. Und wie ich im Kili seinem Alter war, war ich eigentlich wie ein Schwamm. Ich habe jedes Wissen aufgesagt.
Das liegt ein bisschen in der Familie.
Ja, anscheinend, aber das ist super, weil irgendwann hat man dann das Gefühl, passt, ich kann jetzt das Fischwasser getrost beim anderen in die Obhut geben, der dann nicht wieder anfängt, dass er aus dem einen Profit macht, sondern das auch behütet durch den Schatz, der es eigentlich ist, nämlich natürliche Bestandsvermehrung, ein Rückzugsort von einem sehr speziellen Fisch.
Ich glaube, 600 Fische haben wir da eingesetzt, letztes Mal.
700 haben wir gekauft, 100 haben wir geschenkt gekriegt, also 800 Fisch. Wenn das quasi natürlich passiert, dass quasi der Fisch vom Ei weg quasi schlüpft und dann groß wird, dann 1% hat quasi die Überlebenschance, dass er dann irgendwann 20 cm groß ist. Mit diesem Abstreifen bzw. dieser Maßnahme, da werden eben donnerstämmige Forellen auch hergenommen, die in der Alm frei schwimmen und quasi aus der Natur werden abgestreift. Und durch diesen Prozess schafft man, dass man die Überlebenschance quasi auf 10% steigert, was dann doch sehr viel ist. Aber diese Fische haben quasi nie so wirklich einen Teich gesehen. Und wie groß waren sie?
Die Gräsern waren so 3 bis 4 cm.
Ja. Und jetzt müssen wir quasi die nächsten 5 Jahre wieder besetzen, also wieder das wiederholen, dass man dann quasi nach 5 Jahren irgendwann einmal merkt, dass dieser Bestand oder dieser Schwund, der jetzt da einfach durch den Fischotter entstanden ist, wieder ausgeglichen ist. Auf der anderen Seite, man kann es auch als Chance sehen, dass man jetzt, der Fischotter, dem ist das nämlich egal, ob es ein Regenbogen oder ein Bachforellen ist.
Gerade habe ich bei einem Stau eine Wolfsspinne gesehen. Die ist ein bisschen giftig. Aber wenn es drauf oder wenn es die beißt, passiert nichts. Nur es fängt halt zum Jucken an wie ein Gössenstich.
Hast du schon Erfahrung gesammelt?
Ja, schau ein paar Mal.
Okay, bravo.
Sag's nochmal. Da haben wir auch gerade ein paar kleine Fische gesehen, aber nur ganz junge, die haben wir nicht eingesetzt.
Das sind so richtige Larven quasi, aber das sind die, also noch wie quasi im ganz kleinen Stadion. Aber die können nicht von euch kommen, weil die sind viel kleiner.
Ja, das sind die was so zu 1% überleben.
Wow, ist fantastisch. Danke, dass du mir das gezeigt hast. Extrem gut gesehen, Kilian.
Danke, ja gerne.
Ja, und diese zwei natürlichen kleinen Fische aus der Fischbrut, die schwimmen in einem Becken, das ist vielleicht zweimal ein Handteller und ungefähr 10 cm tief. Und da strömen sie fröhlich dahin und entwickeln ihre torpedoartige
Schnelligkeit.
Ja, jetzt kommen wir zu einer Engstelle, so eine kleine Klause mit einem Bassin quasi. Steinbassin. Das ist ein bisschen Adventure auch. So. Der Bach bewirtschaftet ist gerade fast in den Bach gefallen. Durch eine akrobatische Meisterleistung hat er sich retten können. Ja, das hätte Ihnen jetzt gut gefallen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Genauso wie ein Ausflug am Fluss. Diese Sendung dient auch dazu, Sie auszuschalten und rauszugehen.
Da sind auch schon wieder Fische, die was reingesetzt haben. Und auch wieder ein paar kleinere.
Siehst du das mit? Ja, und ich habe eine große jetzt auch unter dem Stein gesehen. Oder war es eine Koppen? Ich weiß nicht. Koppen sind auch herinnen.
Ja.
Koppe oder Quappe ist quasi ein Fisch ohne Schwimmblase.
Mhm, ja.
Wie groß?
Die wären so 10 cm groß. Manche gibt es aber auch, die was. Das ist aber ganz selten. Die was bis zu 15 cm groß werden.
Das sind die ganzen Larven auf die Steine. Und selbst den so.
Ja, aber es ist ungefähr so einen halben Zentimeter groß. Wenn's, haben wir jetzt quasi gesehen auf der Unterseite vom Stein die Fliegenlarven. Steinfliege hast du gesagt.
Steinfliege, Maifliege, da gibt es die
Maifliege ist so als Nymphe bekannt, oder?
Ja, Nymphe ist eigentlich ein Stadium von einem Insekt. Sprich, die Insekten leben eigentlich ein Jahr lang unter Wasser, schlüpfen dann und werden dann kurz zur Fliege, die Maifliege im Mai, die Steinfliege ein bisschen später. Und das ist eigentlich sehr imposant, wenn man sich das ein bisschen auf der Zunge gehen lässt, dass man so quasi einen Großteil von seinem Leben unter Wasser verbringt, dann in ein anderes Stadium übergeht und auf einmal fliegen kann, finde ich schon sehr spannend. Das sind sehr urige Wesen, die erinnern mich oft eher so ein bisschen an Fossilien.
Herr Kilian, und jetzt, der Onkel hat jetzt die Insekten mir gezeigt und für euch, wir haben es ein bisschen gehört quasi, die verstecken sich unter den Steinen. Für wen ist das eigentlich wichtig oder wer frisst das so?
Die Koppen fressen das, auch die Bachforellen und von denen kriegen die Forellen auch ihre roten Punkte.
Also bei euch wird quasi wird Bio gefüttert?
Ja.
Also quasi gar nicht, die suchen sich selber?
Ja.
Genau, einer frisst den anderen. Sprich, der Fisch frisst die Insekten, dann gibt es Vögel, die fressen dann den Fisch und dann gibt es den sehr, sehr beliebten Fischotter zurzeit.
Der ist ja besonders unter den Fischern sehr beliebter Fischotter.
Naja, im Grunde hat der eigentlich mehr Recht auf den Fisch wie ich, habe ich zumindest das Gefühl. Und er hat bei uns jetzt eigentlich doch ein bisschen geraubert.
Ja. Deswegen haben wir auch vor 2 oder 3 Wochen Fisch eingesetzt.
Sehr gut. Ja, ich meine, klar, wenn der einen vollen Bach antrifft, dann kann er quasi nicht gegen seine Natur arbeiten. Und die heißt halt, hol dir die Fische.
Naja, also die meisten Teichanlagen sind ja eher so ein Guantanamo für Fische. Also da ist Starkstrom, da ist alles, das ist einbruchssicher, nicht ausbruchssicher. Der Fischotter riecht es aber, nimmt es im Wasser wahr, was zurückrinnt in die Flüsse und glaubt, da ist viel Fisch.
Ja, diese Flusslandschaft, das ist, formt die Landschaft und ist ja auch im Almtal auch Teil einer jahrhundertealten Tradition rund um die Sensenproduktion. Und heute wird die Flusskraft hier ja auch in vielen kleinen Kraftwasserwerken genutzt. Ja, wir nähern uns immer mehr auch dem Ende dieser Sendung zu. Und ich möchte auch mit dieser Sendung alle Menschen einladen, ganz bewusst die Flusslandschaft in unserem schönen Oberösterreich zu besuchen. Sie hat unterschiedliche Formen und es gibt unterschiedliche Regionen, aber überall ist es wichtig, im Naturraum so viel Respekt wie diese Interviewpartner in dieser Radiosendung zu haben.
Die Verantwortung für die globale Erwärmung wird seit Jahrzehnten zwischen Politik, Industrie und Konsumentinnen und Konsumenten hin und her geschoben.
Was können wir Einzelne wirklich zur Bewältigung der Klimakrise beitragen?
Gemeinsam mit Expertinnen und Experten suchen wir nach Auswegen und Lösungen.